Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden, denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Heute habe ich jemanden zu Gast, der mich das erste Mal vor 10 Jahren richtig in den Schwitzkasten genommen hat, und das nenne ich jetzt einfach mal therapeutische Begleitung. Sebastian Earl Scholz, diplomierter Pädagoge, Gestalttherapeut, Ausbilder für Gestalttherapie und Heldenreiseleitung, Jahrgang 1979 und damit einer von uns.
Genau.
Seine Geschichte klingt ein bisschen nach Abenteuerroman, Schule, Rebellion, Indien, spirituelle Suche, Krise in Hamburg und dann irgendwo im Pädagogikstudium begegnet ihm die Gestalttherapie. Und plötzlich hört man auf, alles durch Nachdenken lösen zu wollen. Seit 2011 leitet er Heldenreisen in der Tradition von Paul Rébillon, über 60 Intensivseminare, davon rund 40 Heldenreisen, und über 1000 Menschen hat er dabei begleitet. Bei Irgendwie Anders bildet er eben auch neue Heldenreiseleiterinnen aus und ist dort auch Ausbilder in der Gestalttherapie-Intensivausbildung, in der ich gerade mittendrin stecke. Was also bedeutet, er ist nicht nur mein heutiger Gast, sondern auch mein Ausbilder. Ich gebe mir also besonders Mühe, heute einfach keinen kompletten Blödsinn da zu reden. Er arbeitet in Würzburg in Einzel-, Paar- und Gruppensettings und hat sich auf etwas spezialisiert, das ich für wirklich wichtig halte. Was passiert eben nach der Heldenreise? Denn eine Heldenreise endet immer, ja, Freitagmittag, Freitagnachmittag. Was dann kommt, liegt bei jedem selbst. Und genau da setzt jetzt Earl an. Aus einer intensiven Erfahrung kann mit der Zeit eine schöne Erinnerung werden. Oder mit Begleitung ein lebendiger Veränderungsprozess, der im Alltag wirklich trägt. Ich freue mich riesig, dass du jetzt da bist, und willkommen beim Tieftauchen Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Ja, herzlich willkommen, Earl, und kannst gerne was ergänzen, wenn irgendwas so nicht gepasst hat, irgendwas falsch war oder gefehlt hat, dann gerne jetzt mit reingehen.
Ja, erstmal vielen Dank, Markus, für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Ich bin ganz positiv überrascht, dass du ja quasi alles über mich weißt. Also bist auf jeden Fall gut informiert. Mehr ergänzen brauche ich dazu eigentlich nicht, es sei denn, du willst noch Geschichte ein bisschen ausführlicher und von mir hören, dann kann ich das natürlich machen, aber die groben Stationen hast du alle gut benannt.
Vielleicht frage ich da gleich einmal genau eben von deinem Lebenslauf. Du warst so Anfang 20 in Indien auf spiritueller Suche. Was hast du denn genau gesucht und was hast du dann gefunden dort?
Das ist eine gute Frage. Also meine Geschichte ist, ich würde sagen, ich war schon immer ein Sucher, auch schon in der Jugend. Nur in der Jugend wusste ich es nicht. Da war ich dann eher mit Feiern und so weiter unterwegs und habe sehr großen Freundeskreis gehabt und war einfach wenig zu Hause und viel unterwegs. Aber eigentlich war es letztlich eine Suche, natürlich damals nach Abenteuer, aber auf einer tieferen Ebene auch eine Suche nach mir selbst, eine Suche auch danach, die gewohnten Normen zu verlassen und was anderes zu suchen, ein anderes Leben, sofern es als Jugendlicher möglich ist. Und dann habe ich in Mainz studiert. Ich wollte eigentlich erst was Kreatives studieren, eigentlich Film machen. Und dann habe ich mich in Ludwigsburg, wollte ich mich bewerben und habe gesehen, ich muss ja einen kompletten Film einreichen. Das war 1998 und ich hatte natürlich noch nie eine Kamera in der Hand gehalten. Also es war dann ganz schnell obsolet, die Idee, einen Film zu machen. Und meine Nummer 2 war immer, therapeutisch zu arbeiten, auch weil ich ein Stück weit als Jugendlicher ist eine tiefe Sehnsucht, aber auch einen tiefen Schmerz in mir gespürt habe, den ich so nicht erklären konnte, weil eigentlich so von außen gesehen mein Leben und Familie und so weiter eigentlich ganz gut aussah, mit schön im Dorf groß geworden, mit Haus und gar 2 ältere Brüder, Eltern waren zusammen, Katzen und so weiter. Aber da war was in mir, ich sage jetzt mal so ein Schmerz oder eine Sehnsucht, beides in Kombination, das konnte ich mir nicht erklären. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren und dann therapeutisch zu arbeiten. Aber ich war jetzt leider kein Einserschüler und deswegen war auch das mit dem Psychologiestudium nicht möglich. Und ich habe dann Pädagogik studiert, weil ich wusste, ich will was mit Menschen zu tun haben. Also ich wusste damals nicht viel. Ich habe mit 19, 20 angefangen zu studieren, aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten will. Am liebsten auch kreativ mit Menschen arbeiten will. Aber wusste nicht genau, wie das aussieht. Und genau, und habe dann in Mainz in einer Hausgemeinschaft gewohnt und die meisten Leute waren da 5 Jahre älter als ich oder 4 und waren gefühlt schon so ein bisschen weiter als ich. Und ein Mitbewohner kann ich mich gut entsinnen, der war sehr spirituell interessiert und der hat mit so einem Leuchten von seinen Erkenntnissen berichtet und ich habe gemerkt, der hat was gefunden, was ich nicht habe, weil ich bin nicht getauft, ich bin nicht christlich großgezogen, ich war frei, aber halt ohne irgendeinen Glauben. Und irgendwie ist der Funke direkt übergesprungen und habe gemerkt, ich will da mehr rausfinden und bin natürlich, wie es halt meistens so ist, erstmal mit der indischen Philosophie in Berührung gekommen und hatte auch einen Freund, der schon viel reisen war und der hat mich mit nach Indien genommen damals und auch in Yoga-Ashram mitgenommen und so bin ich damals auf meine Reise gegangen und deine Frage war, was ich da gefunden habe?
Genau, was hast du gesucht? Also du hast dir erzählt eben genau, da war irgendwas in dir, das nicht genau beschreiben können und genau, was hast du dann für dich da auch gefunden?
Also ich habe gemerkt, dass es was gibt, was ein Stück weit größer ist oder vielleicht auch tiefer liegt als meine Alltagsgedanken. Und das sind natürlich einerseits Gefühle, aber auch unter den Gefühlen, dass es wie so eine Schicht gibt oder einen Kern gibt. Man könnte sagen, das Bewusstsein oder die Seele oder wie auch immer man es ausdrücken will. Oder mein Selbst, was ein Stück weit größer ist als meine Geschichte.
Und du hast ja jetzt erzählt, genau, du bist ja, oder ich habe es auch schon erzählt, du bist Pädagoge, eben auch Gestalttherapeut, Heldenreiseleiter, Ausbildner und arbeitest ja jetzt auch kreativ mit Menschen, was du ja immer auch wolltest. Und ja, für die Zuhörerinnen jetzt auch, was machst du eigentlich jetzt genauso? Erklär es mir vielleicht so, dass ich es meiner Oma erklären könnte dann vielleicht.
Okay. Also es gibt zwei Hauptstränge. Das eine ist Arbeiten mit Gruppen. Da sind ja Kollegen. Genau, also die Heldenreise und Schatten und so weiter. Die ganzen Gruppenseminare, Gruppenrituale nach Paul Rebelot oder Rebelio, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Das sind im Prinzip eine Woche, ich würde sagen, intensive Selbstkonfrontation mit dem eigenen Innenleben. Und was wir machen, wir bieten eine Bühne und ein Programm, wo jeder im Prinzip und jede ihre oder seine Geschichte inszenieren kann, also so selbst darstellen kann. Und dadurch verdichtet sich so das eigene Thema, das eigene Leben und dadurch kann was Neues entstehen, was im Alltag so nicht möglich ist. Also genau da läuft eben die Kreativität mit dem Therapeutischen zusammen, weil ich es unheimlich kreativ finde, wenn Menschen den Raum haben, wirklich das Innenleben auszudrücken, nach außen zu bringen. Ich habe noch niemanden erlebt, der nicht kreativ ist, der langweilig ist. Jede Geschichte ist für sich genommen faszinierend und von daher ist fast wie jeder Mensch ist ein Künstler, wenn er die Möglichkeit hat, sich auszudrücken. Genau, also da ist das Kreative, der Ausdruck und das Therapeutische kommt zusammen, das Lebendige und die Gruppe. Und das andere ist natürlich meine Arbeit im Einzel, wo ich eins zu eins Menschen begleite und das ist, ja, man kann sagen, therapeutische Arbeit oder genau Begleitung.
Ja, ich habe nachgesehen, ich habe vor 10 Jahren bei dir eben die Heldenreise gemacht und du leitest jetzt seit 2011, das ist jetzt dann schon 15 Jahre sind das, wenn ich so rechne, und auch die Folgeseminare. Und das sind bestimmt jetzt ja über 60 Seminare, was du da schon hast. Und ich glaube, ich vorher erzählt, 1000 Menschen sind da schon, ja, hast du da begleitet. Und erinnerst du dich noch an, soll ich sagen, an mich jetzt schon, aber an die Heldenreise oder auch an andere Leute, die dann fragen, hey, kannst du noch erinnern und so? Oder wird es irgendwann zu einem großen Brei aus weinenden Männern? Und ja, keine Ahnung. Wie ist das so, wenn du da gefragt hast, hey, kannst du dich noch erinnern an mich?
Ja, also bei mir ist es meistens so, ich kann die Gesichter eigentlich fast alle erinnern. Da habe ich ein sehr gutes Gedächtnis, aber ich kann mir Namen oft nicht so merken. Mhm. Und ich kann dann auch nicht genau sagen, in welchem Jahr das war, weil es einfach zu viele verschiedene Seminare waren, zu viele Gruppen. Aber meistens ist es so, wenn ich mit den Personen dann rede und ich sammle dann ein bisschen Informationen, was da passiert ist, wer noch Leitung war, wer noch in der Gruppe war, dann merke ich dann, es sind wie so Anker und dann kommen Bilder von einzelnen Situationen auf und oft kann ich sogar Teile von der Geschichte oder auch von den Themen wieder abrufen von den Menschen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel beim gewissen Prozess eng begleitet habe, wie bei der Konfrontation, dann kommen da manchmal Szenen hoch. Also da kann ich dann tendenziell schon sehr viele Details auch erinnern. Aber definitiv nicht alles. Also, das geht nicht.
Kann ich auch was anfangen damit, so mit diese Puzzleteile, was dann irgendwie so dann erzählt dort und dann der war dabei und okay, und dann kommt das Bild wieder. Aber es ist ja schon herausfordernd, finde ich, wenn ich da so frage, ich war ja bei dir. Ja. Und wann hast du genau für dich gemerkt, Gestalt, das ist das, was du gesucht hast, weil du bist ja dann mehr oder weniger auch dabei geblieben und irgendwann vielleicht der Punkt so wie, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe oder was passend ist für mich.
Ja, gute Frage. Genau, mit der Gestalt habe ich tatsächlich was gefunden, wo ich sage, ich stehe total dahinter und ich lieb's und ich mache das weiter. Ich mache das bis, solange ich arbeite, wird es Teil meiner Arbeit sein. Da kann noch ergänzend andere Sachen vielleicht dazukommen, aber ich merke, die Gestalttherapie bleibt für mich die Grundlage als Haltung und als Arbeitsgrundlage. Wie ich dazu gekommen bin, genau nach damals meine Geschichte, wenn ich die weiterspinne, bin damals von Indien zurückgekommen und habe irgendwie gemerkt, ich will tiefer gehen und habe gemerkt, dass dieses Reisen und dann auch alleine unterwegs sein in einer fremden Kultur, dass das eine andere Konfrontation ist mit mir selbst, nicht mehr das gewohnte Umfeld, nicht mehr Freunde da zu haben, sondern wirklich auf mich selbst zurückgeworfen sein. Mhm. Und ich habe gespürt, dass meine Reise weitergeht und dass ich in die große, weite Welt will und nochmal in einer Großstadt leben will. Und ich bin damals nach Hamburg gezogen und genau, da hatte ich das dann auch direkt. Ich war alleine in Hamburg. Ich weiß noch, ich bin im Oktober zum Wintersemester dahin gezogen und es war einfach nur Nieselwetter, gefühlt ein halbes Jahr, einfach Dunkelheit und ich damals einsam, habe da auf St. Pauli gewohnt. Genau, und habe gemerkt, wenn das Außenumfeld wegfällt, was übrig bleibt, ist Einsamkeit. Und ich als Dorfkind damals in einer großen Stadt, das war schon eine sehr schmerzhafte Erfahrung mit 21. Und ich habe daraufhin mich eben auf den Weg gemacht und habe mir gedacht, für sowas gibt es doch eigentlich Psychotherapie und habe mir dann auch Psychotherapie gesucht. Tiefenpsychologisch war das, über die Krankenkasse finanziert. Und genau, was passiert ist, wir haben im Prinzip ein Jahr lang nur die Kindheit durchwühlt, wo das alles herkommt. Und ich habe natürlich viele Entdeckungen gemacht und viele Erklärungen gefunden, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich solche Gefühle habe. Aber das Problem war, meine Schmerzen oder meine Gefühle sind dadurch nicht anders geworden, sondern die sind ganz im Gegenteil, die sind sogar noch intensiver und noch schmerzhafter geworden, weil irgendwie bei dieser Begleitung mir gefehlt hat, was mache ich denn, wenn die Gefühle kommen? Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich das in einer Therapiesession so ausdrücken kann. Da hat mir die Einladung gefehlt und auch, weiß nicht, war nicht so Fokus von dem Ganzen, sondern es war wirklich so diese Ursachenanalyse. Ich bin dann heimgegangen und meistens habe dann das, was ich entdeckt habe, dann erst zu Hause, wenn ich allein war, wirklich sich so entfalten können mit allen Schmerzen und allen Problemen, sodass ich eigentlich nach wie vor die Erfahrung hatte, ich bin allein gelassen mit meinen Gefühlen und es ist dadurch nicht besser geworden, sondern eher schlimmer. Und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, über mich nachzudenken, also diese Selbstanalyse. Und genau, ich hatte Erklärungen für alles, aber habe mich noch genauso hilflos gefühlt wie vorher, weil ich keine Ahnung hatte, was ich dann damit mache mit dem Ganzen. Und genau, ich habe dann irgendwann im Laufe des Studiums die Gestalttherapie kennengelernt bei einer Dozentin, bei der ich eine Weiterbildung in Beratung gemacht habe. Ja. Und die war Gestalttherapeutin und die hat ganz viel Gestalt einfließen lassen und das hat mich sofort gepackt. Das war einfach eine ganz andere Grundhaltung, dieses ehrliche Interesse an mir und an den Menschen, was die so zutage getragen hat, hat mich einfach ganz anders abgeholt. Und genau, wir hatten dann auch tatsächlich auch Theorie zu Gestalt und mich hat auch die Theorie, einfach die Philosophie, die drin steckt, einfach direkt angesprochen und auch das Spirituelle. Und da hatte ich zumindest die Idee, ich will es mal eines Tages lernen, wenn ich groß und alt bin. Damals war ich ja noch Anfang 20 und ich habe dann bei der gleichen Dozentin auch mein Diplom gemacht zu Gestalttherapie und habe ganz viel Literatur gelesen und habe das wirklich verschlungen und auch rumexperimentiert mit mir selbst, so Stuhlarbeiten und so weiter gemacht. Haben eigentlich genau das gemacht, was man nicht tun sollte, nämlich allein mit solchen Sachen zu probieren. Aber ich habe erstaunliche Erfahrungen gemacht und für mich war da klar, ich will das auf jeden Fall später mal lernen. Und so viel später war das dann gar nicht, weil ich bin nach dem Studium nach Würzburg gezogen und bin hier über einen Freund
Barbara und Frank Stemmler gekommen, die eine Ausbildung angeboten haben. Und der hatte gesagt, er würde die machen. Das war 2009. Und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich mit, da bin ich dabei. Das war sozusagen der Arschtritt, der mir gefehlt hat. Und dann habe ich bei den beiden eine vierjährige Ausbildung gemacht. Ich wusste damals gar nicht, dass vor allem der Frank ja so eine Koryphäe ist und auch Bücher geschrieben hat. Es war dann wirklich, hat mir das Schicksal unter die Arme gegriffen. Genau, und so bin ich Gestalttherapeut geworden und parallel dazu kam auch die Heldenreise zu mir. Das war auch 2009 und ich hatte das Glück, dass in meinem Freundeskreis ganz viele Leute 2008 so in der Zeit bei irgendwie anders die Heldenreise gemacht haben. Da war irgendwie anders noch ganz klein, da gab es noch nur 5 oder 6 Seminare, da war das eher noch so ein Projekt. Und haben mir mit leuchtenden Augen davon berichtet, aber irgendwie haben sie es auch immer geheim gehalten und bei mir hat es eher einen Widerstand ausgelöst, weil ich mir dachte, das wirkt so elitär und ich wusste auch nicht genau, was es ist. Ich dachte, das wäre so eine Art Visionssuche, bis mir jemand gesagt hat, das wäre gestalttherapeutisch orientiert. Und als ich das gehört habe, habe ich gewusst, ich muss das unbedingt machen. Genau, und dann habe ich es auch gemacht 2009 und es war für mich der totale Durchbruch sozusagen, der Missing Link zwischen, ich sage jetzt mal, Spiritualität kann ich von Meditation und Yoga und Psychotherapie, was dann doch eher mit Sitzen und Gespräch zu tun hatte, hauptsächlich. Und da auf einmal eine Form zu kriegen, wo ich mich ausdrücken kann, wo es nicht um Analyse geht, sondern um die unmittelbare Erfahrung, wo ich mit allem da sein kann und die Gruppe auch mit allem da ist, das war für mich einfach phänomenal. Das war so wirklich der Missing Link, der gefehlt hat zwischen den beiden Sachen. Also für mich war das ein sehr existenzieller und ein Stück weit auch spiritueller Prozess. Und der hat mich auch über ein Jahr getragen. Das war meine Anfangszeit hier in Würzburg und genau, hat mich auch bekräftigt, die Gestalttherapie weiterzumachen und dann auch die erste Ausbildung bei irgendwie anders zu machen, beim Uli, also beim Uli Reichert. Das war 2010 auf 2011. Genau, und habe da dann die Heldenreise gelernt. Und damals wusste ich ja nicht, wo das hinführt. Für mich war Heldenreise sowas Abgefahrenes. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal so die breite Masse erreichen könnte. Ich habe mir gedacht, das ist viel zu abgefahren. Das bleibt immer eine totale Subkultur. Ja. Aber dann ist es jedes Jahr gewachsen um 10-20%, bis wir halt von 5 Seminaren zu, keine Ahnung, wie viel es heute sind, 80 Seminaren gewachsen sind.
Ich glaube, es sind über 100, aber so 80 Heldenreisen sogar. Genau. Ja, ja, genau. Mit den Folgeseminaren sind schon über 100 und wir haben, glaube ich, jetzt auch schon über 70 Kolleginnen oder so grob, wenn ich das so auch nicht mehr so den Überblick, aber es ist auf jeden Fall riesig gewachsen, genau. Und das heißt, du bist seit 2010 dort jetzt dabei, so 16 Jahre eigentlich dann?
Genau, 2011 hatte ich meine erste Heldenreise, die ich geleitet habe, also 15 Jahre offiziell.
Und dieser Name irgendwie anders und der Vereinsname, war das eine bewusste Provokation oder ist da einfach jemand beim Brainstorming eingeschlafen, müde geworden oder weißt du, was da
das ist so,
der
ne?
Name? Hä, was?
Es wirkt ein bisschen so, ich weiß.
Ist aber irgendwie anders, okay.
Also ich habe den Namen irgendwie anders nicht gegeben. Das irgendwie anders war schon gegründet, als ich dazugekommen bin. Ich bin sozusagen nicht Gründer, sondern die erste Generation. Was tatsächlich, für mich war die Assoziation auch immer eher so ein Jugendhaus oder Jugendclub. Sowas kenne ich unter irgendwie anders. Also da müssten wir mal den Uli fragen, was er sich dabei gedacht hat.
Ja, dann hole ich den Uli mal da
ins Studio
und da sollte er mal erzählen, was sie sich da gedacht haben. Aber jetzt ist es auch irgendwie passend, das ist irgendwie anders.
Ja, das hat sich auf jeden Fall, wurde gut angenommen, der Name. Das
stimmt, ja.
Funktioniert zu haben.
Und Gestalt hat jetzt auch viel erzählt und viel reden davon, ja, Gestalt. Und dann hört man manchmal so wie, was bastelt man da und was tut man da kreieren und so weiter. Ja, wenige können es aber erklären. Was ist denn für dich so in der Menschensprache jetzt so, ohne dass man googeln muss jetzt oder irgendeine KI fragt, was ist denn Gestalt oder Gestalttherapie eigentlich genau? Kannst du da so kurz und knapp irgendwie sagen, okay, das ist Gestalttherapie für dich heute?
Ich wollte noch sagen, als Ausbilder kann ich dir natürlich Bände drüber erzählen.
Stimmt.
Ich glaube, das ist jetzt für unser Publikum nicht so interessant. Also, das ist auch gar nicht so einfach zu reduzieren, weil es einfach so vielschichtig ist und es auch eher eine Haltung ist als eine Technik. Aber ich würde sagen, der grundlegende Unterschied zwischen normalen therapeutischen Verfahren ist, man redet nicht über Probleme, sondern es geht die unmittelbare Erfahrung, die man macht in einer sicheren therapeutischen Beziehung. Also man versucht nicht ein Problem zu analysieren und darüber zu lösen, über das Warum, sondern
eher über das, wie ist es gerade? Also das Wie und das Fühlen ist viel mehr im Vordergrund, das Erleben. Und oft sind es ja Themen, also meine Erfahrung ist, da sind meistens Gefühle verknüpft, für die man eher im Leben nicht so den Raum hat oder sich vielleicht sogar schämt, die vielleicht sogar bewertet wurden. Und wenn die erstmal da sein dürfen, also der Teil, den man eigentlich nicht haben will, den man so wegdruckt, wenn der aber Raum kriegt und wertschätzend gesehen wird, dann in dem Fall von mir als Therapeut oder als Begleiter, ist es schon der erste und wesentliche Schritt, dass sich die Klientin oder der Klient nicht mehr bewertet fühlt für das unangenehme Gefühl, sondern ein Stück weit gesehen und wertgeschätzt fühlt. Und dadurch entsteht schon was, was eigentlich oft als Paradox wahrgenommen wird. Das Gefühl wird integriert. Es wird nicht versucht wegzumachen, sondern es wird sozusagen zu mir genommen als integraler Teil von mir selbst und kann sich dadurch wandeln. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Wut nehmen, es ärgert mich was in der Beziehung, aber ich habe gelernt, immer die Wut zu unterdrücken, weil wütend vielleicht gefährlich war, weil man dann ignoriert wurde oder bewertet wurde, dann ist die Wut so und so irgendwie da in einem Menschen, aber es wird nicht ausgedrückt. Dann blockiert die Energie und die Beziehung natürlich auch. Dann würde ich in einem Raum einladen, das überhaupt erstmal zu erspüren und da sein zu lassen, damit der Mensch die Erfahrung erstmal hat, ist es auch völlig legitim, so zu fühlen. Und dann kann sich das auch wirklich neu ordnen und in eine konstruktive Bahn lenken, weil es dadurch bewusst und erlebbar wird. Wenn es unbewusst und verdrängt ist, dann ist meine Erfahrung, dann blockiert die Energie und oft ist dann die Energie sogar gegen uns gerichtet. Also es ist wie so eine Selbstsabotage, die dadurch entsteht. Und durch das Zulassen und bewusst Erleben im geschützten Raum kann was Neues entstehen. Und natürlich ganz wichtig ist, das nicht alleine zu machen, sondern es wirklich mit einer Begleitung zu machen, die das auch kann, in Anführungszeichen.
Das heißt, die Gestalttherapie, was macht die von den Ansätzen her anders wie andere Therapierichtungen oder wie du schon gesagt hast, so wie man muss es nicht unbedingt jetzt in der Vergangenheit analysieren und graben, was ist alles so passiert in der Kindheit. Natürlich, biografisches Material ist immer auch
ist immer wichtig,
beim Arbeiten ja. Wichtig, aber da ist nicht zu verweilen und da alles zu verstehen, sondern wirklich eher genau zu wahrzunehmen, eben Gefühle, Körper und natürlich auch die Gedanken, die da sein dürfen und nicht irgendwie, ja, du darfst es da nicht, denk nicht zu viel, sondern spür mal rein, sondern was da ist, darf da sein, finde ich ganz schön bei dem Ansatz, ja.
Genau. Also es geht nicht wie manche Ansätze versuchen ja sozusagen ein Problem zu reparieren mit Diagnosen, man ist defekt und versucht es quasi wie eine Reparaturwerkstatt zu reparieren, dass man wieder, Anführungszeichen, funktioniert. Das ist, kann ein Effekt sein von einer Gestalttherapie, aber die Gestalttherapie würde ich sagen als ganzheitliches Verfahren, da geht es eher um eine Ganzwerdung, um eine Vollständigwerdung. Also auch mit den Teilen, die vielleicht nicht so geliebt sind in uns. Das wäre so der Schattenanteil, aber auch mit dem, ich sage es mal, positiven Schatten oder den Lichtanteilen, die oft auch nicht gelebt werden. Auch die müssen natürlich einen Raum kriegen in einem therapeutischen Prozess. Also nicht nur das Negative, sondern auch das Positive. Und das finde ich ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von der Gestalttherapie, dass es nicht nur um die Probleme geht, sondern auch um die Bedürfnisse. Also wo will ein Mensch hin? Wie will ein Mensch sein und leben? Weil letztlich geht es ja darum, dass Menschen wollen glücklich sein und kommen deswegen in die Therapie. Aber es ist ein bisschen absurd, dass viele Therapien sich nur auf das Leid konzentrieren und dadurch auch der Fokus sich total verschiebt. Man lernt dadurch ja auch zu denken, wenn ich dieses Leid erstmal besiege, in Anführungszeichen, weil ich dann wieder repariert bin, dann darf ich glücklich sein. Aber das ist genau das, wo man sich ja Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte im Kreis drehen kann über Nachdenken und Analyse, statt direkt da anzusetzen und zu gucken, was brauche ich, um glücklich zu sein, um jetzt vielleicht auch mit dem Leid auch glücklich zu sein, weil das Leiden kriegen wir nicht weg. Da können wir so viel Therapie machen, wie wir wollen. Leiden gehört zum Leben dazu. Jeder wird älter, jeder erlebt Verlust, Krankheit und so weiter. Also das auszublenden funktioniert nicht, sondern die Frage ist eher, wie kann ich ein Leben führen mit Leid, mit Schmerz und auch mit Freude, wo alles koexistieren darf und ich eine Haltung entwickle, mir selbst und dem Leben gegenüber, was, ich sage jetzt mal, Zufriedenheit oder Glück fördert, ohne es zu erzwingen.
Ja, und du arbeitest ja eben viel mit Gruppen, aber auch im Einzelsetting. Und ich habe einmal einen schon mehrere Kollegen, Kolleginnen, die sagen sowas wie, echter Wandel passiert nur im Einzelsetting. Was könntest du denen sagen? So irgendwie, also Gruppen, das ist nicht für, ist natürlich nicht für alle was, aber so dieses, hey, so ein echter Wandel, der kann nicht in einer Gruppe passieren, sondern nur im Einzelsetting. Da habe ich bei der Frage auch gedacht, okay, da muss ich mir jetzt nachdenken, sehe ich zwar nicht so, aber so zu argumentieren ist mir da auf die Schnelle dann jetzt auch nichts eingefallen. Und Tom, stelle ich dir gern die Frage.
Also, da würde ich mit der Gegenfrage erstmal antworten, was veranlasst denn die Menschen zu denken, was sind denn die Gründe, dass man in der Gruppe keinen Veränderungsprozess erleben kann, keinen Wandel erleben kann?
Da ist eher so die Antwort gekommen, so wie, na, die zeigen sich dann ja nicht so, die Leute, weil eben Thema Scham, was auch immer da für Gefühle vielleicht auch da sind, so die haben ja Angst, sich da jetzt zu vielen Leuten sich zu präsentieren, sondern im Einzelsetting, da baut man halt das Vertrauen auf und irgendwann ist die Person so weit, dass halt der Wandel stattfinden kann, weil das Vertrauen da ist und da ist eher so in der Gruppe, kommt man nicht so ins Vertrauen rein. Die Diskussion hatte, die kennen zwar die Heldinnenreise nicht, aber das ist so, ja, schwer zu argumentieren gewesen dann im Endeffekt. Oder zum Erklären. Nein,
wie du es beschreibst, das klingt ja eigentlich nach einem Volltreffer, wenn man die Gruppe leitet und einen vertrauensvollen Raum eröffnet. Spüren das Menschen meiner Erfahrung nach. Natürlich muss man dazu auch ein bisschen das Handwerk kennen und Erfahrung haben. Und gerade die Menschen, die, wie du beschrieben hast, sich schwer tun, sich zu öffnen oder wo genau ein Vertrauen fehlt oder vielleicht eine Angst da ist oder Scham da ist, das ist ja genau der Volltreffer von so einem Gruppensetting, die Menschen eben auch mit den Bedenken einzuladen. Weil wenn jemand sich tatsächlich mit seinen Befürchtungen oder vielleicht mit seiner Angst oder Scham zeigen kann, das ist natürlich mein Job als Gruppenleiter, die Menschen einzuladen, uns in Kontakt zu bringen, wirklich zu zeigen vor der Gruppe, dann passiert was Magisches, weil die Gruppe ist in der Regel sehr mitfühlend und ein Mensch macht die Erfahrung, okay, da gibt's eine Angst oder eine Scham und ich werde dieses Mal nicht dafür bewertet und ich kann ja eine Grenze setzen, ich muss ja nicht alles sagen, aber ich kann auch ein Stück weit was sagen. Dann ist es genau das Thema, um das es bei so einem Menschen geht, wo auch viel Wachstum möglich ist, damit erstmal da zu sein, ohne jetzt genau einen Mensch zu pushen. Da würde da natürlich Widerstand entstehen. Das wäre genau das Gegenteil von dem eigentlich, was dienlich ist in dem ersten Moment. So ein Mensch darf natürlich auch mit der Grenze und der Angst da sein. Und da ist natürlich ein Gruppensetting viel effizienter als ein Einzelsetting, weil Menschen sind von Gruppen sozialisiert, hauptsächlich in der Familie, später in der Schule. Und ich glaube, das hat jeder erfahren, auch die Angst so, wow, hoffentlich werde ich nicht bloßgestellt hier vor dieser sozialen Gruppe. Schule, wo es dann eher um Noten und Konkurrenz geht, wo Kinder sich gegenseitig hänseln und so weiter. Und da kann man natürlich im Einzel dran arbeiten, aber die Erfahrung, nur mit einem Menschen sicher zu sein, ist eine andere als in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft sicher zu sein. Und das ist genau das, wo eine Gruppe einfach meines Erachtens sogar viel kraftvoller ist als Einzel. Gerade bei so einem Thema. Nicht nur ich und du, sondern ich und die anderen, ich und die Gruppe. Und das wird oft, finde ich, im psychotherapeutischen Setting total unterschätzt, dass wir nicht nur in einer dyadischen Beziehung lernen und unser Selbstbild entwickeln. Also so wie Buber sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das ist ja der große Inspirator, sage ich mal, für die Gestalttherapie. Also wir bauen unser Selbstbild anhand des anderen auf. Aber nicht nur in einer Dyade, in einer Zweierbeziehung, sondern auch zu einer größeren Gruppe, zur Gemeinschaft. Also der Mensch wird auch am Du im Sinne am Euch zum Ich. Und genau da setzt eben ein Gruppensetting an. Und das, finde ich, kann man im Einzelnen nicht ersetzen. Ich stimme deinen Kollegen insofern schon zu, es gibt was, wo ich im Einzel viel, viel präziser arbeiten kann, weil ich direkt im Kontakt bin und natürlich auch die Interventionen viel länger sind, wenn ich eine Stunde mit Klienten arbeite. Das heißt, die Arbeit hat in gewisser Weise eine höhere Präzision und Schärfe. Und gleichzeitig ich und die Gesellschaft kann ich bei einem Ich und Du viel weniger direkt bearbeiten als ein Mensch in einer Gruppe. Und deswegen sind Gruppen, finde ich, unheimlich kraftvoll und ein Stück weit auch effizient, weil ich einfach nicht mit einem Menschen arbeite, sondern ich kann halt mit einer Gruppe von 15 Leuten oder sogar mehr gleichzeitig arbeiten. Und jeder hat in dem Moment ein Stück weit auch einen Prozess. und nicht nur eine Person. Das heißt, es ist eigentlich was, was definitiv, wenn man jetzt von Effizienz redet, was ja oft jetzt auch in Deutschland wurden die Psychotherapeutengelder gekürzt, was zum riesen Aufruhr geführt hat, was auch gut verständlich ist. Aber wenn man sagt, das ist ineffizient, dann müsste man auch denken, okay, dann müsste man vielleicht mehr mit Gruppen arbeiten, weil es ein Stück weit auch eine effizientere Arbeit ist, empfinde ich. Also eigentlich ergänzend. Ich finde, es braucht eigentlich beides, die Gruppe und die Einzelarbeit.
Na, finde ich auch. Und ich kenne sie auch jetzt natürlich von den Seminaren, den Heldenreisen. Und ich leite auch die Lovers Journeys noch. Du leitest ja noch, glaube ich, alle anderen Folgeseminare, oder?
Genau, ich mache den Schatten, Lovers Journey, Family Circles, was gibt's noch? Tod und Auferstehung mache ich nicht.
Also das Einzige, was du nicht machst, ist Tod und Auferstehung.
Genau. Ach so, noch das Pink Retreat leite ich, also ein Meditationsseminar. Mhm. Genau, das ist das bei irgendwie anders. Aber ich leite auch Tagesworkshops hier in Würzburg und auch Atemworkshops.
Mhm.
Genau.
Genau, werde ich dann eh verlinken, deine Seite natürlich, dass alle Hörerinnen sich dann das dann an natürlich raussuchen können, was du alles so anbietest. Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, so wie ich kenne das auch von den Heldenreisen und den Folgeseminaren, dass Gruppenarbeit schon sehr viel eben der Möglichkeitsraum da ist und da jeder sich auch in der Gruppe sieht, hey, die anderen haben auch Themen und zeigen sich und dass da wirklich ein Multiplikator sein kann. Und ja, daraufhin habe ich dann auch jetzt auf deiner Webseite was Spannendes gefunden, was jetzt auch die Heldenreise betrifft. Weil du bietest da jetzt was an für Menschen, die zum Beispiel bei der Heldenreise waren und du nennst es die Schwelle. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung eben von meiner Heldenreise. Ja, ich komme zurück, bin voller Klarheit, voller Energie. Und meine Frau hat auch gesagt, boah, was ist denn da passiert und was möchtest du jetzt alles machen? Und einfach viel ja da gewesen und war sehr inspiriert. Und 3 Wochen später warst du wieder so, oh, sind wieder dieselben Muster da, irgendwie, boah, das hat ja gar nichts geändert und im Endeffekt hat sich schon was geändert und man kommt auch noch Monate, Jahre drauf, boah, das hat sich schon was geändert, aber so dieser erste Hype ist dann oft weg, wo man sich denkt, boah, irgendwie habe ich mir jetzt mehr erwartet, dass ich da mehr mitnehmen kann. Ja, und was braucht es, damit das sowas nach so einer intensiven Woche, was da entstanden ist, dass das auch im Alltag landet. Und ich denke mir, das, was ich bei dir gefunden habe, das, die Schwelle, das ja, läuft darauf hinaus, so irgendwie, okay, das mehr zu integrieren. Oder wie würdest du das genau mal dein Konzept da jetzt erzählen, was ich da gefunden habe?
Ja, Markus, genau das ist ein Stück weit auch meine Beobachtung. Jetzt nach 15 Jahren und auch in meinem Freundeskreis, ein Stück weit auch bei mir selbst kenne ich das. Ich sage jetzt mal so Intensivseminare, aber das zählt auch für Atemworkshops oder auch manche Zeremonien, gibt ja ganz viele in dem Bereich, die setzen auf eine kurze, intensive Erfahrung, oft mit dem Versprechen von Transformation. Und da ist auch was dran, dass wenn eine Erfahrung so existenziell ist, dass ich danach was Tiefes wandeln kann. Aber ich beobachte immer wieder, dass wenn man zurückkommt und der Alltag da ist, man hat nicht mehr den Raum, man hat die normalen Verpflichtungen, die normalen Rollen, und das gewohnte Umfeld, was auch oft gar nicht so offen ist für die Veränderung, es drängt einen wieder zurück in das alte Alltagsleben und das Alltagsbewusstsein. Das heißt, dieser Befreiungsschlag, der da entsteht, der wird ganz schnell wieder überlagert. Der muss eigentlich gepflegt werden, wie so ein Pflänzchen, das mehr und mehr wächst. Wenn man das nicht pflegt, dann wird es ganz schnell wieder von Alltag, von den ganzen Pflichten, von den Rollen wieder im Prinzip überdeckt und überlagert. Und es kann gut sein, dass dann nach einem halben Jahr man merkt, so, es hat sich eigentlich nur kurz was geändert, kurzer Impuls im Leben. Dadurch kann auch was Neues entstehen, aber eigentlich bin ich genauso wie vorher. Hm. Und was ich auch beobachte, ist, dass dann Menschen irgendwann wieder sagen nach einem Jahr, okay, dann brauche ich halt nochmal eine Dosis sozusagen, wie so eine Medizin, nochmal so ein Intensiverlebnis, damit ich da wieder reinkomme. Und das kann man schon machen. Es passiert ja auch was, ein Stück weit werden Menschen bewusster. Aber die Integration bleibt halt ein Stück weit aus. Bei der Heldenreise fand ich so, ja, auch schade zu sehen. Ich hatte 2 Freunde, die von vor mir hingegangen sind und die haben wirklich geleuchtet danach. Ich habe die noch nie so erlebt, so bei sich und so klar. Und die haben aber nichts in ihrem Leben verändert. Die haben genau das gleiche Leben danach geführt wie vorher auch. Mit dem gleichen Beruf, gleicher Wohnort und so weiter. Und nach 3 Monaten, spätestens nach einem halben Jahr, war da nicht mehr viel, außer schon ein bisschen mehr eine Offenheit, auch mal was zu machen, was sie sonst nicht gemacht hätten. Immerhin. Aber ich hatte dann zum Vergleich mich. Ich bin damals umgezogen nach Würzburg und hatte hier einen neuen Raum und habe einfach ganz viel Neues angefangen mit der Gestalttherapie, mit der Heldenreise. Also auch beruflich war es ein Startschuss für mich. Und hatte hier ein neues Leben, wo ich mich auch neu ausprobieren konnte. Und ich hatte einfach ganz andere Möglichkeiten, dass ich wirklich was wandelt. Deswegen hatte für mich die Heldenreise mich, glaube ich, auch viel, viel länger getragen als jetzt bei meinen beiden Freunden, weil ich eben so einen neuen Lebensabschnitt hatte. Da hat die genau reingepasst, die Heldenreise. Aber es ist natürlich ein bisschen naiv zu denken, ich habe jetzt eine super intensive Erfahrung, komme zurück, bin in Anführungszeichen geheilt, aber ich mache alles genauso wie vorher. Und das ist so ein, ist meine Beobachtung, so ein naives Vertrauen, der Prozess löst es, die intensive Erfahrung und danach muss ich nichts tun, ich muss keine Verantwortung für mein Leben übernehmen, weil es löst sich automatisch. Manche Kernthemen, da stimmt es vielleicht auch, wenn sie so existenziell sind, aber es gibt auch eine Ebene, da fehlt mir bei dem Konzept Bewusstheit und die Selbstverantwortung. Ich erfahre ja was, was wertvoll ist und das kann ich gezielt kultivieren und pflegen im Alltag. Und das ist eben mein Konzept von der Schwelle, eben nicht zurück in den Alltag zu kommen nach dieser intensiven Gruppenerfahrung und dann komplett alleingelassen damit zu sein, ein Stück weit auch überfordert zu sein, so ging es mir zumindest. Ich glaube, vielen anderen Teilnehmern geht es auch so. Und darauf zu hoffen, dass der Prozess das löst, sondern da eine strukturierte Begleitung auch zu haben und auch eine Übersetzung zu machen, was kann das für mein Leben bedeuten, diese intensive Erfahrung. Die Heldenreise ist so ein intensives Seminar, ist wie ein Rundumschlag. Im Prinzip können da alle Lebensthemen in einer Woche mit reingepackt werden, ein Stück weit auch bearbeitet werden. Mhm. Aber das Problem ist, dass dadurch auch manche Prozesse unbewusst ablaufen, weil sie so tief sind. Mhm. Die brauchen eine Übersetzungsarbeit. Also dadurch wird das Ganze viel, viel, wie soll ich sagen, fruchtbarer. Also nicht nur dieser Deep Dive, sondern auch das gezielte Wiederauftauchen und klarer zu haben, was ist es eigentlich, was ich leben will? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich die ins Leben bringen? Und wie kann ich daraus auch eine alltagstaugliche Rolle entstehen lassen? Ein Stück weit auch, ich meine, unsere Arbeit ist inspiriert von, ich sage jetzt mal, traditionellen Schwellenritualen, daher auch der Name die Schwelle. Wir sind ja in indigenen und traditionellen Gesellschaften eigentlich immer Übergänge, die man hat, vom Jugendlichen zum Erwachsenen oder von, also im Prinzip im Lebenszyklus, neuer Abschnitt, wenn man verheiratet ist, Kinder kriegt und so weiter. Und der Unterschied ist aber zur Heldenreise, ist, dass die danach wirklich eine neue soziale Rolle haben in der Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft fordert es ein Stück weit. Man hat diese symbolische Erfahrung im Ritual, wo sozusagen eine Transformation auch symbolisch durchstritten wird. Und danach hat man eine neue Rolle und eine neue Bedeutung in der Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft kämpft nicht dagegen, sondern sie unterstützt diese neue Rolle als Erwachsener, als Vater, Mutter oder was auch immer. Und dadurch kriegt es ja noch ein Backup und eine Unterstützung von der Gemeinschaft. Eine Heldenreise ist ein Stück weit Filterteil. Es wird eher, ist ein bisschen individualistischer gedacht, ich gehe in meinen Prozessen, gehe zurück und komme gewandelt zurück. Aber da ist keine Gemeinschaft und keine Gesellschaft, die sagt, wow, du bist jetzt ein neuer Mensch und du hast eine neue Rolle und eine neue Funktion vielleicht auch in der Gemeinschaft. Die muss man sich im Prinzip selbst ausdenken und selbst erschaffen. Und bei vielen Menschen scheitert es genau daran und dann irgendwann verwässert sich's im Alltag. Und genau das ist eben der Fokus von der Schwelle. Die intensive existenzielle Erfahrung ist ähnlich wie bei der Heldenreise, ist ein bisschen verschlankt, aber man geht vorbereitet rein mit einer klaren Ausrichtung. Was ist mein Thema? Das kann auch erstmal zu Hause, ich sage jetzt mal, sagen, sich entwickeln. 2 Wochen vorher, das heißt, man ist vorher schon mit seinen Themen konfrontiert, geht mit mehr Klarheit in den Prozess, kann klarer dann in der Prozesszeit, das ist Donnerstag bis Sonntag, den Prozess durchlaufen, auch die existenzielle Erfahrung und hat danach noch 6 Wochen Begleitung und auch Kontakt zur Gruppe, Diaden und so weiter und Material, was einen unterstützt, das in den Alltag zu übersetzen, dass es eben nicht bei einer intensiven Erfahrung bleibt, sondern die intensive Erfahrung auch bewusst vertieft wird und in den Alltag übersetzt wird. Und so nicht nur eine neue, ich sage jetzt mal, Rolle entsteht, sondern auch ein Stück weit, das auch in neue Handlungen auch führen kann. Also neue Haltung der Welt gegenüber, mir selbst gegenüber natürlich, das ist die Grundlage. Und dadurch auch ein Stück weit, könnte fast sagen, wie eine neue Identität. Wie will ich eigentlich rausgehen? Wie will ich sein? Und wie will ich mein Leben gestalten? Also wirklich Schritt für Schritt von der neuen Haltung, die aus der neuen Erfahrung entsteht, neue Beziehung zu mir selbst entwickle, zur Welt und daraus dann auch wirklich aktiv Lebensgestalter werden. Doch guck, wie kann ich denn das übersetzen in was, was wirklich trägt und auch wirklich Früchte trägt und vielleicht auch eine neue Struktur im Leben trägt. Also es ist wirklich Fokus auch auf intensive Erfahrung plus Alltagstragfähigkeit.
Und die Zielgruppe ist dann eigentlich jeder, der was bei der Heldenreise eigentlich dabei war. Da muss ja nicht sein, dass es jetzt vor kurzem war und intensiv, jetzt muss ich das, sondern auch wenn ich vor 5 Jahren dabei war oder länger, sagen, okay, ich habe da ein Thema gehabt, aber es ist irgendwie zu weit weg und ich möchte jetzt wieder mehr da reingehen. Mhm. Und du hast gesagt, das ist 2 Wochen Vorbereitungszeit. Ist man da auch schon in der Gruppe die 2 Wochen davor oder startet man das
genau
in der Gruppe noch?
Genau, die 2 Wochen, die starten von zu Hause aus.
Mhm.
Das heißt, du wirst die Gruppe erstmal kennenlernen. Das wird dann über Zoom oder über eine andere Plattform sein, dass du schon mal die Menschen kennst.
Mhm.
Da wird schon mal das Thema so umrissen, dass man da schon mal sich zeigt, auch die erste Erfahrung hat und einfach nicht mit Fremden startet. Es gibt Peer Groups, also Triade, die man auch nochmal 1 bis 2 Mal trifft. Und du machst im Prinzip schon mal eine thematische Vorbereitung mit Fantasiereise und so weiter, wo du wirklich deinen Alltag nochmal näher untersuchst, was da für Ressourcen sind und wo es vielleicht schwierig ist, wo ich merke, da bleibe ich stecken, da würde ich gerne woanders sein oder mich weiterentwickeln. Und du hast dann auch die Möglichkeit, tatsächlich die Erfahrung, die du schon sammelst, auch nochmal bewusst mit deinem Alltag abzugleichen. Also es gibt dann eben auch Einheiten, wo du nochmal reflektierst und auch eine Meditation, wie ist der Alltag tatsächlich, was ist da und was ist nicht da. Um da auch eine klare Sicht erstmal auf dich selbst zu kriegen, von wo du startest. Das passiert zu Hause bequem. Das heißt, du kannst es mega gut in deinen Alltag einpflegen. 2 Wochen vorher, das Thema hat auch Zeit, sich zu entwickeln, zu reifen. Du kennst die Gruppe, hast deine Peer Group Buddies. Das heißt, du hast direkte Ansprechpartner. Die Leute kennen mich schon. Und dann geht es eben nach 2 Wochen ins Seminar. Und da kann man dann direkt wirklich in den Prozess starten. Mit einer vertrauten Gruppe, mit Klarheit im Thema. Man muss nicht rumeiern und rumsuchen. Man muss nicht erstmal die Gruppe kennenlernen, wie es bei der Heldenreise ist. Es dauert ja oft auch 2 Tage, bis Leute überhaupt bereit sind, wirklich ein Thema anzugucken. Nicht bei allen, aber bei manchen. Sondern alle können direkt in den Prozess starten. Das heißt, der Prozess startet direkter, klarer und auch ein Stück weit fokussierter. Genau, die Struktur ist wie bei der Heldenreise, ist ein bisschen, ich sage es mal, modernisiert. Also ich habe auch schon ein paar Sachen auch verändert und präzisiert, aber von der Grundstruktur ist es das Gleiche oder ganz ähnlich. Und danach kommt eben die Integration über 6 Wochen.
Ist das 6 Wochen, okay. Und genau. Der nächste Zyklus startet wann? Du hast, glaube ich, auch Termine. So irgendwie Mai habe ich da jetzt noch im Kopf.
Genau, ich habe 28. Mai startet ein Durchgang bis 31.
Also das sind die Intensivtage dann, oder?
Und genau, dann, das sind die Intensivtage.
Okay. Das heißt, 14 Tage davor geht es dann ungefähr los.
Der geht schon 2 Wochen vorher los.
Mhm.
Und danach sind es eben 6 Wochen. Die 6 Wochen sind dann eben auch von zu Hause. Das heißt, du kannst deinen Alltag ganz normal leben und hast aber ein Stück weit eine Begleitung. Es wird also auch Runden geben. Du hast Meditationen und so weiter, die Fantasiereise und noch ein Workbook und so weiter. Also wirklich Unterstützungsmaterial. Mhm. Und es wird dann auch nochmal rituell in einer klaren, nach 4 Wochen Entscheidung auch festgelegt, wie will ich sein, wie will ich ins Leben gehen, um da nochmal wirklich was zu bekräftigen vor der Gruppe und auch nochmal was wirklich dingfest zu machen. Also nicht dieses Wabernde, wir bleiben im Prozess und dann schauen wir, was passiert, sondern auch eine klare Entscheidung zu treffen für das Neue. Genau, das ist 6 Wochen, dass da wirklich auch Zeit ist, das im Alltag zu prüfen. Und da gibt es eben auch die Peer Groups und auch die Runde und eben auch Materialien, die einen da durchführen. Genau, und auch natürlich auch optional mich als 1:1 Begleitung.
Mhm. Genau, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ehemalige Teilnehmer, Entschuldigung, das möchte ich noch gern sagen, weil natürlich ehemalige Teilnehmer, ihr seid alle total willkommen. Würde mich freuen, da nochmal genauer hinzugucken. Ihr seid ja schon quasi vorprozessiert. Das Angebot richtet sich aber genauso, mindestens genauso auch an Menschen, die ganz neu sind, also die die Heldenreise nicht kennen oder auch an Menschen, die sagen, ich habe von der Heldenreise gehört, es macht mich neugierig. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, mir 6 Wochen Zeit zu nehmen, 6 Tage und danach auch nochmal 3 Tage lang mich erholen zu müssen. Also In der Regel braucht man über eine Woche Urlaub für den ganzen Prozess, sondern ich will das in meinem Alltag einpflegen, weil ich Kinder habe oder einen Beruf habe. Und für die ist es die Möglichkeit, eben von einem Donnerstag bis zum Sonntag den Prozess zu machen und eben den Rest von zu Hause zu machen, dass es wirklich auch in den Alltag einfließen kann. Also Neulinge und Newbies sind total willkommen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und kann auch meine, die was bei mir die Heldenreise gemacht haben, gerne kann ich den Earl empfehlen. Also das Konzept klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich auch rausgehört, dass das natürlich auch für Newbies geeignet ist. Ich kann natürlich auch die Heldenreise immer empfehlen, die zu machen, wenn man die Zeit hat. Aber wenn wirklich dann sagt, okay, der Alltag, ich habe da maximal einmal so ein Wochenende oder die 3 Tage Zeit, dann ist das echt eine gute Möglichkeit, das zu machen. Und ich kann mir ja die Heldenreise auch später noch machen. Also es geht auch nach dem Konzept, wo man sagt, wow, ich möchte diese Woche haben. Und dann weiß man auch schon, wie es integrieren danach geht. Das ist ja noch besser.
Genau. Genau, das eine schließt nicht das andere aus, ganz im Gegenteil. Und das kann man auch beides machen. Ich finde so und so die Heldenreise, das ist ein universeller Konflikt, den alle Menschen haben. Die Spannung zwischen der Sehnsucht, zwischen dem, so will ich leben, oder vielleicht auch die Neugier nach was Neuem, und der Teil, der einen zurückhält, der eher Sicherheit will und vielleicht auch mit Angst zu tun hat, das steht eigentlich vor jeder Entscheidung, gibt es immer die beiden Polaritäten. Das Ja, ich will, und die andere Seite, die lieber bequem zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, naja, eigentlich ist alles ganz okay. Und beide Seiten gehören zu uns, beide Seiten sind wichtig. Und den Prozess, den kann man eigentlich gar nicht oft genug durchmachen in so einem Rahmen. Also auch die Heldenreise kann man mehrfach machen und ja, und eben auch die Schwelle auch.
Sehr spannend. Wir haben auch immer in unserem Podcast so am Spezialblock. In dem Podcast geht es auch darum, Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls mit Menschen arbeiten, praktische Tipps oder Interventionen einfach so mitzugeben, die sie ja im beruflichen Alltag verwenden können. Oder eben auch für sich selber so psychohygienemäßig, ich brauche irgendwas und höre mir an, was haben andere Kollegen und Kolleginnen da so empfehlen. Genau, weil es einfach für mich auch wichtig ist, dass das nicht gegeneinander, sondern miteinander. Darum spreche ich da immer, sage ich, alle Kollegen und Kolleginnen an, ob die jetzt psychosoziale Beratung, Psychotherapeutinnen, Ärztinnen, Pädagoginnen, ja, alle, was mit Menschen arbeiten. Für die ist auch dieser Podcast. Und das ist immer ganz spannend eben, okay, irgendwas denen auch mitzugeben, was du vielleicht gerne auch für dich machst oder eben gerne bei deinen KlientInnen anwendest. Vielleicht hast du da was Tolles mit, so was kurz und knapp da passen könnte.
Ja, einiges. Noch ganz kurz für mein Verständnis, geht es dir eher darum, was mache ich zum Beispiel zwischen 2 Sitzungen, um mich wieder aufzufrischen, oder eher was ich tatsächlich meinen Klienten an die Hand gebe?
Ja, beides, was man die Klientinnen in die Hand gibt, da kann man für sich selber nutzen, aber auch, ich finde diese Psychohygiene auch ganz gut, so irgendwie, hey, was mache ich oder was machst du eigentlich zwischen den Sitzungen, finde ich da jetzt ganz spannend, würde mich ehrlich gesagt jetzt interessieren.
Also es ist ganz, ich sag mal, ganz platt vielleicht. Ich mache natürlich das Fenster auf, frische Luft, ich stehe auf, ich bewege mich ein bisschen. Manchmal, wenn ich 10 Minuten Zeit habe, und ich merke, ich bin zu viel gesessen, leg ich auch einen Song auf und tanz, um mich wieder locker zu machen, mich frei zu machen. Oder ich mache mir einen Tee, ich mache manchmal auch eine leichte Meditation, einfach auf meinen Atem konzentrieren. Aber ich finde, was Körperliches ist immer gut, um einfach wieder mehr in die Bewegung zu kommen. Und das ist auch was ich jetzt mal nicht mal in einer Pause gut finde, sondern auch, wenn im Setting was zu statisch wird, ich merke, okay, wir drehen uns im Kreis, es ist viel Gespräch, dann immer, hey, lass uns mal aufstehen, lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir aufstehen, wie sich auch unser Kontakt verändert und so weiter, um einfach Bewegung reinzubringen, weil das Ding ist, wir sind körperliche Wesen, und aber die meisten Menschen verbringen viel von ihrer Lebenszeit im Sitzen, und dadurch wird man irgendwie auch ein bisschen undynamisch.
Das stimmt. Sehr schön, ich sehe gerade, die Zeit läuft.
Ja.
Genau, 53 Minuten haben wir da schon.
Okay.
Das bedeutet, wir kommen jetzt schon zum Word Wrap.
Oh, der Word Wrap.
Abschluss, ja. Auf den hast du dich also sehr gefreut. Hast du vorher gesagt, so wie
ich brauchst. Ich habe schon richtig Bock drauf, ja.
Ja, genau, auf die Da geht es einfach darum, ich stelle eine Frage und du versuchst einfach so kurz wie möglich da eine Antwort zu finden. Ganz ausführlich ist, passt auch, aber schau mal, welche Fragen ich dir habe. Und ich habe normalerweise 7 und auch eine 8. Ich schau mal, ob die 8 auch noch reinpasst. Wenn man denkt, okay. du hast dich so gefreut vor. Genau.
Ja. Also ich muss einfach meine Assoziationen spontan dazu sagen, oder?
Einfach, was dann kommt, genau. Also wir waren eh schon in dem Thema drinnen, also Indien mit 20, das hast du vielleicht eh schon beantwortet, war das Erleuchtung oder war das Flucht?
Definitiv Erleuchtung.
Klar. Sehr schön, schau, läuft ja schon ganz gut.
Das stimmt, ja.
Die zweite Frage ist, was ist dein nutzlosestes Talent?
Mein nutzloses Talent.
Gibt wahrscheinlich einige.
Wow.
Aber weiß nicht, ob es vielleicht da eins, was sehr raussticht.
Mein nutzloses. Puh.
Also ich habe dich kennengelernt beim Tischtennis spielen, also das ist einmal kein Talent. Aber.
Hey! ich bin besser geworden auf jeden Fall.
Ah, okay. Bin schon gespannt.
Ja, mein nutzloses Talent ist vielleicht. Ich liebe es, mich morgens umzudrehen und nochmal weiter zu dösen. Und ich habe Talent zu träumen.
Na, tja, die Song ist ja gar nicht so nutzlos.
Es ist schon auch gut, auf jeden Fall.
Mhm. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wenn dieser Podcast, die Folge in 10 Jahren nochmal oder noch immer ausgestrahlt wird, was soll man dann über dich sagen? Was möchtest du, dass dann über dich gesprochen wird?
Na, natürlich erwarte ich, dass alle Leute sagen, wow, hätte ich den Podcast schon vor 10 Jahren gehört. Das hätte mein Leben verändert. Was für ein geiler Podcast. 60 Minuten nonstop, nicht nur Entertainment, sondern so viel interessante Infos.
Sehr cool. Ja, die vierte Frage. Ich bin ja schon seit einiger Zeit dein Schüler. Wann gibst du mich auf?
Kann ich dich aufgeben? Markus, ich würde dich nie aufgeben. Geht nicht, passt nicht zusammen. Als Gestalttherapeut bleibe ich immer in Kontakt mit dir, das weißt du doch.
Ja, darum habe ich auch.
Lass dich nicht fallen.
Weiß ich ja.
Ich bleib bei dir, Markus.
Und die Gestalttherapie habe ich ja genommen, weil es ja genau der Grund ist, dass man da nicht gefallen lassen wird. Und du lebst es ja auch. Ja. Nicht nur bei mir. Ja, dann die fünfte Frage.
Aber ich würde tatsächlich, wenn du sagen würdest, wenn du jetzt mein Klient wärst und du würdest einfach immer wieder sagen, du hast einfach keinen Bock und ich würde dich natürlich dann auch mit der Bocklosigkeit begleiten und du würdest irgendwann nicht mehr kommen und dann immer wieder nicht kommen zu Terminen, dann würde ich irgendwann sagen und in Frage stellen, ob es Sinn macht, weiterzuarbeiten. Und dann würden wir uns wahrscheinlich im gegenseitigen Einvernehmen an den Punkt trennen.
Stimmt, das macht dann natürlich Sinn, dass du nicht... dass dann noch nachläufst und sagst, hey, du bist jetzt schon 4-mal nicht gekommen, wir arbeiten jetzt weiter, sondern genau, das gehört dann gut beendet. Die fünfte Frage, indischer Ashram oder österreichisches Wirtshaus? Wo wird man weiser?
Oh, also für mich auf jeden Fall im Ashram, aber kenne ich schon gut. Für mich hat tatsächlich Wirtshaus auch ein Stück weit eine Weisheit. Oder ich schreibe es den Menschen einfach mal zu, nämlich die, ich sage es mal, gesunde Naivität, einfach den Moment so zu leben, wie er ist, auch mit den weltlichen Freuden, auch wenn es für manche Leute Schweinshaxen mit Bier bedeutet. Bei Schweinshaxen bin ich raus, auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall was wichtig ist, jetzt gerade für die Menschen, die so auf dem inneren Weg sind und so ihre Prozesse kennenlernen. Es ist eine Gefahr, zu viel lösen zu wollen und immer wieder nach Tiefe zu suchen und dabei eigentlich diese Schönheit von dem Moment verstreichen zu lassen. Oft ist der Moment in seiner Einfachheit leicht und gleichzeitig tief, wenn man ihn ganz zulässt. Und das kann auch eine österreichische Wirtshauserfahrung sein, total. Hm. Und mir tut's gut, manchmal in solchen Umfeldern zu sein, weil es mir so eine schöne Erdung gibt. Einfach so eine ganz, ganz lebensnice, pragmatische Erfahrung, würde ich sagen.
Kenne ich auch ganz gut, ja, dass das einfach gut ist, einmal da zur Erdung da bei so, da genau. Drin zu sein.
Genauso wie Dorffeste. Einmal im Jahr so ein Dorffest, das kann auch gut tun.
Das stimmt. Die nächste Frage passt vielleicht da ganz gut rein. Die 6. Frage, genau, Selbsterkenntnis oder guter Rotwein? Was hilft mehr?
Die Kombi aus beiden ist auch gut, definitiv.
Also ich glaube, man
kommt zur Selbsterkenntnis, wenn man Rotwein trinkt, oder?
Ja, ich kenne das so von meiner Mutter, ne? Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so ablehnt. Ich meine, das sind auch ein bisschen, glaube ich, rhetorische Fragen, die du stellst, ne?
Schon.
Aber meine Mutter, die, also ich bin groß geworden und die hat sich oft in den Garten abends gesetzt. Also ich komme vom Land und da ist ein wunderschöner Garten. Und jetzt fängt gerade die Saison an, wo es abends warm genug ist. Und abends mit einem Glas Rotwein sitzt sie im Garten und sitzt im Garten. Und ich weiß nicht genau, was sie macht, aber ich nehme mal an, dass sie irgendwas macht. Die wird natürlich auch denken, aber die geht auch in sich. Und das hat, glaube ich, auch was mit Selbsterkenntnis zu tun und eine Art von Kontemplation. Und ja, sie nutzt halt den Wein dazu, um irgendwie in vielleicht auch in einen anderen Zustand zu kommen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, geht auch ohne, aber wenn es jemandem hilft, dann ist dagegen, wenn es moderat ist, auch nichts einzuwenden, finde ich.
Stimmt. Dann siebte Frage. Was ist dein Lieblingsthema, über das du stundenlang reden könntest und alle anderen einschläfert?
Also ich rede tierisch gern über Musik, weil ich ein Musikliebhaber bin und auch selbst Musik mache. Aber ich rede auch gern über mich tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das einschläfert, aber das ist halt vor allem für mich interessant, definitiv.
Also Selbsterkenntnis dann auch, wenn du über dich selber erzählst und dich da besser kennenlernst.
Überreden über mich selbst. Aber im Alltag tatsächlich fordere ich mir den Raum eher ein bisschen zu wenig ein, weil ich schon auch merke, so in meinem Umfeld haben die meisten dann doch Familie und die haben das oft gar nicht so die Möglichkeit, dem Ganzen, der persönlichen Begegnung so viel Raum zu geben, die ich eigentlich so lieb. Und ich höre ja auch Menschen gerne zu, wenn sie über sich erzählen, wenn es ein echter Dialog ist. Also es ist ja nicht einseitig, weil da eben so eine ehrliche Begegnung entstehen kann. Gleichzeitig merke ich aber auch, viele Menschen haben einfach so die ganze Zeit To-Do-Listen im Kopf, dass dieser Raum für echte Begegnungen, sag ich mal, vor lauter Funktionieren gar nicht so da ist. Was ich schade finde, aber auch verständlich, geht mir manchmal auch so. Gleichzeitig, das ist auch meine Motivation, warum ich die Arbeit in Gruppen mache und warum ich auch im Einzel arbeite, weil das genau in dem Raum darum geht, dass Menschen sich so anders zeigen können.
Ja, jetzt habe ich trotzdem noch die achte Frage. Ich glaube, ich stelle die schon noch, weil irgendwie die hat man noch irgendwie da gut reingepasst. Ja, was ist denn der schnellste Weg, dich aus der Fassung zu bringen?
Oder schnellste Weg, mich aus der Fassung zu bringen? Wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel ein Seminar leite, und es gibt keinen Tee zum Frühstück, sondern nur Kaffee. Dann werde ich stinkig, weil ich bin Teetrinker.
Das hört sich ja schon...
Das ist dramatisch tatsächlich.
Naja, schon, gell?
Ja.
Okay, das heißt...
Was bringt mich noch aus der Fassung? Naja, aber ernsthaft, ich finde es schwierig, wenn ich das Gefühl habe, ignoriert zu werden. Also wenn ich tatsächlich im Gespräch bin und es ein ernsthaftes Interesse von meiner Seite oder sowas, wenn ein sehr Kontaktangebot und Menschen ignorieren das oder schneiden es so ab. Und das, ich weiß nicht, ob es mich aus der Fassung bringt, aber es ist tatsächlich oft dann für mich ein Konflikt, wenn ich merke, Menschen wollen auf einer, ich sage jetzt mal, auf einer oberflächlicheren Ebene bleiben, vielleicht weil es sicherer ist und ich würde gerne ein persönlicheres Gespräch führen und es wird dann so umgelenkt. Und ja, genau,
das ist passiert
manchmal.
Okay. Sehr gut, dann weiß ich jetzt Bescheid, wenn ich bin immer einer den ersten beim Frühstück drüben, der Earl ja nicht immer, der ist eher dann später dran, dass ich schaue, dass einfach genug Tee da ist.
Ich bin heißes Wasser. Immer eher, ja.
Genau, dann schaue ich, dass da einfach immer Tee vorhanden ist, damit der Earl da jetzt einfach gut in den Tag starten kann.
Und mich freuen, möglichst viele von euch kennenzulernen. Ihr seid willkommen bei mir in der Praxis. Schreibt mich an. Meine Homepage ist verlinkt, auch für andere Angebote, ob das die Schwelle ist. Ich gebe auch Atemworkshops, wo auch der Fokus ist auf Integration. Also auch beim Holotropenatmen kenne ich das. Intensive Erfahrung, aber danach ist oft nicht klar, wie man es in den Alltag übersetzt. Auch da habe ich ein eigenes Konzept mit Vorbereitung und Integration, um Themen einfach klarer auch auf dem Schirm zu haben und auch klarer zu bearbeiten. Und ich habe auch Tagesworkshops, ob das zu Grenzen und Wut ist oder Beziehungen zum Beispiel, die ich hier in Würzburg gebe. Und habe jetzt auch einen Kollegen, Nikolai, den kennst du, gerade den Plan, auch regelmäßig Meditationsseminare anzubieten.
mit Selbsterfahrung, also viel mit Körperarbeit, also auch Bioenergetik, Yoga und so weiter, auch Atem und natürlich Gestalttherapie, weil eben meine Erfahrung ist, Meditation und Sitzpraxis kann echt wertvoll sein, aber für die meisten Menschen ist es dann doch ein bisschen zu statisch. Sowas wie Vipassana, wo man den ganzen Tag wirklich sitzt und vor allem körperliche Schmerzen hat. Da steckt viel drin und wir haben da einfach einen anderen Ansatz. Es geht nicht um nur Stille, sondern eigentlich auch zu gucken, es geht eher um Präsenz. Also wie kann man auch in der Bewegung präsent sein, nicht um maximal still und ruhig zu werden, sondern wie kann man in der Lebendigkeit präsent sein. Das ist eher unser Ansatz und deswegen eben auch viel Selbsterfahrung und bewegte Einheiten drin. Dass es eben gute Mischung ist aus Gestalt, Selbsterfahrung und aber auch immer wieder Meditationspraxis. Das ist gerade am Starten.
Ja, sehr spannend. Also viele tolle Sachen und die werde ich natürlich alle verlinken, damit die Zuhörerinnen da auch dich gut finden. Und genau, wenn es Fragen gibt, können sie dich ja jederzeit ja kontaktieren und sich informieren, was da Spannendes dabei ist. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du im Podcast warst und danke dafür.
Ja, Markus, vielen Dank an dich. Danke für die Einladung und danke für, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.